So, mein Thema für euch heute Morgen heißt: Wandle würdig seiner Berufung. Mir würde da gern deiner Berufung, wandle würdig deiner Berufung, aber nee, es heißt: Wandle würdig seiner Berufung, denn er hat dich berufen. Es ist er, der uns ruft, es ist er, der uns erwählt hat. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Und heute Morgen soll es darum gehen, würdig seiner Berufung zu wandeln. Und ihr könnt mal den Epheserbrief aufschlagen. Ich habe da lauter Sachen geblieben, wenn sie runterfallen können. Okay, so, Epheser Kapitel 4. Und ich lese mal die ersten zwei Verse. Ich weiß nicht, ob man beide Verse schafft, aber der erste auf jeden Fall. So, da heißt es von Paulus, Epheser 4, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Mal gucken, ob man so weit noch kommt. Das ist in Liebe ertragend, aber wir wollen ja nachher auch noch Abendmahl feiern. Wir haben jetzt schon viel gehört heute über diese Liebe, die ich annehme. Also das ist unser Zielpunkt, da wollen wir landen. So, Paulus ermahnt, ermutigt, erinnert sie, bringt sie nochmal zurecht und sagt, wandelt würdig der Berufung, mit der er berufen worden sei. Wenn er Paulus hier ermahnt oder ermutigt oder erinnert, schaut mal drauf, dass er so lebt, wie es würdig ist, nach dem, was er berufen seid. Dann bedeutet das, es braucht nochmal was von außer Hilfe, damit sie realisiert, was eigentlich ist. Und ich habe euch heute Morgen mal was mitgebracht, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe gestern noch so einen, ich kann Hinkelstein, aber so einen Ziegelstein da bei mir im Garten hintergeholt. Und ich bin ja jetzt heute Morgen einige Kilometer auf der Autobahn gefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Ding auf dem Fahrweg liegt, was dann passiert, ja, da möchte ich nicht drüber fahren, besonders nicht, wenn es so aufrecht steht, dann geht was kaputt. Das Ding ist aber, ich denke, das wissen wir alle, wenn wir auf der Autobahn oder auf der Straße fahren und was mir anvisiert, genau, da fahren wir drüber, ja. Du siehst was und sagst, wow, da möchte ich nicht drüber fahren, ja, aber indem du es anblickst, wirst du genau da drüber fahren, ja. Das heißt, was du anschaust, was du ins Visier nimmst, selbst wenn du sagst, das möchte ich nicht haben, das wird ich treffen. Ja? Und wenn man denkt, wenn so ein Teil da auf der Straße liegt und ich mit dem Auto drüber düse, wird ich hätten Schade davon. Ja? Also das nochmal, was ich anschaue, da werde ich hinkommen, da werde ich hingehen, ob es gut oder schlecht ist, ja. Da auf der Autobahn, ich werde drüber fahren. Das heißt, wenn sowas liegt, dann werde ich nicht das ins Visier nehmen, sondern ich gucke mal einen anderen Punkt an, der gut ein Stück daneben ist und ich werde an dem Ding vorbei rauschen. Wenn ich es anschaue, werde ich direkt drüber fahren. So, und auch Paulus sagt hier nochmal, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wenn es normal wäre, dass ihr würdig dieser Berufung leben würdet, dann müsst ihr nichts sagen, ja. Aber er sagt, wow, wir müssen die Richtung ein wenig korrigieren. Wenn ich euch einfach laufen lasse, ist euer Fokus auf was gerichtet und es wird ein Crash geben. Und ich korrigiere euch heute einfach nochmal und sage, wow, wandelt würdig dieser Berufung. Wendet euren Blick nochmal hin auf diese Berufung. Und ich habe es überschrieben, Katja, wandelt würdig seiner Berufung, nicht wie mir gern hättet, meiner Berufung, ja. Und wenn man an Berufung denkt, dann denken wir oft, wow, zu was bin ich berufen? Zweiter Reinhard Bonnke oder im Lobpreis oder also wir denken oft so oft an Dienste. Und das ist nicht schlecht, ja, sondern es ist gut. Aber in erster Linie bist du und ich berufen, Kind Gottes zu sein. Wir sind berufen in diese Sohnschaft hinein. Und Sohnschaft bedeutet, mit ihm zu herrschen, mit Jesus Christus wirklich vorwärts zu gehen, ihm zu dienen, in Freude drin zu laufen mit ihm und Großartiges zu erleben, weil er einfach dieser ist, der in unserem Leben drin wirkt. So, Also dieser Blick, wenn es aufs Böse gerichtet ist, auf Schlechtes, das kann in der Gemeinde sein, es kann in deiner Familie sein, es kann im Beruf sein. Ja? Wenn du sonntags hier in die Gemeinde reinkommst und dich stört jeden Sonntag, was ich weiß nicht was, aber das könnte ja sein, und das Ding stört dich jeden Sonntag, dann kannst du davon ausgehen, dass es irgendwann crasht. Ja? Weil dein Blick auf sowas Kleines gerichtet ist, das dich stört. Ja? Das Gleiche kann in der Familie sein. Ja? Und ich weiß, das kennt ihr sicher, da ist das Duschmittel nicht da, wo es sein soll, oder die Schuhe stehen nicht da. Ja? Und wenn du auf das Ding deinen Fokus gerichtet hast, dann wirst du nicht Leben haben, ja? Sondern es poppt Zorn hoch, es kann bis zu Bitterkeit kommen. Ja? Und die Bibel sagt, dann haben wir versäumt, an dieser Gnade, die uns Christus anbietet, zu nehmen. Und wir sollen als Geschwister schauen, dass niemand Mangel leidet an dieser Gnade, dass nicht irgendeine Wurzel von Bitterkeit entsteht. So bedeutet es, wir brauchen immer wieder Ermutigung, dass wir andere haben, die sagen, wow, komm, ich mag, da passt was nicht, lass uns diesen Blick auf Jesus richten, lass ihn auf das Gute richten, weg von diesem Böse. Und wir waren nachher noch sehr hinter diesem Böse, der Blick auf das Böse zu richten, auf das Schlechte steckt immer der Feind dahinter, ja, der nicht will, dass du das Leben hast, sondern dass du irgendwo musst und unzufrieden bist und dieses Leben, das Jesus uns eigentlich schenkt, dran vorbeigehst. So, ich habe gesagt, diese Bestimmung, das lesen wir im Epheser 1, Vers 5, zu was er uns berufen hat, da heißt, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Zur Sohnschaft bedeutet für mich immer und immer wieder mit Jesus zusammen zu herrschen. Ja? Die Bibel sagt, wir sind von nicht sein Volk war er von Nichtbürger, ja, nicht zugehörig. Heißt es auch, wir haben nicht dazugehört, wir waren ohne Gott in dieser Welt und er hat uns rausgerissen und in sein Königreich hineinversetzt. Ja? Und nicht nur, dass wir da sind, sondern in diese Sohnschaft hinein, das heißt, alles, was Jesus gemacht hat, gilt ab da für dich, dass du und ich da drin laufen können. Jesus sagt, wir dürfen zum Vater kommen, wir dürfen bitten, um was wir wollen, und er wird es uns geben. Und die Frage ist, ist das nur eine Hoffnung, wo ich denke, wow, am Sankt-Nimmerleins-Tag, irgendwann wird es vielleicht, ja? Oder ist dieser Glaube, wo ich sage, wow, ich bin bereit hinzutreten, wie ein Petrus, auf dieses Wasser zu laufen, zu sagen, ha, wenn es du bist, ruf mir, sag komm. Und ich steige aus und ich bin bereit, Schritte zu wagen. So, Sohnschaft ist Herrscher und es geht alles um diese Herrschaft. Und es ist alles bereits erledigt in diesem Kreuz vor 2000 Jahren. Ja, es ist klar, wer herrscht. Es herrscht einer und das ist Jesus. Und du kannst dich entscheiden, herrsche ich mit ihm oder nicht. Ja, so es geht darum, dieses Licht in diese Finsternis hineinzubringen. Und von Jesus hat es geheißen, er kam in das Seine, ja, und das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis konnte es nicht erfassen. Aber was geschieht, ist immer da, wo dieses Licht kommt, an diese Finsternis, da knallt es. Ja, da geht jetzt, die Finsternis weicht zwar, aber die hat auch ein wenig Widerstand manchmal, ja, und meistens knallt es da, wenn das Licht kommt. So, wenn du mit Jesus kommst und für Leute betest. Ich habe damals auch einen Betrieb, ich habe ja vorher auch geschafft, bevor ich in Vollzeit dann gegangen bin, und habe bei uns im Betrieb auch, ich war Fertigungsleiter, habe dann vor dem Meister im Betrieb drinnen betet und alle haben es gesehen natürlich und das sind lauter so Dinge, wo du konfrontierst, ja, oder an Weihnachten, wenn dann die Kalender austeilt waren und die nackte Frau da irgendwo und dann stehst du als Fertigungsleiter da und sagst, das geht nicht, muss runter, muss weg und der halbe Betrieb steht auf und du konfrontierst, wo Licht kommt, wird Finsternis konfrontiert und dafür hat uns Jesus in diese Welt hineingesetzt, mit ihm zu herrschen, mit ihm dieses Licht zu zeigen, sodass Wunder und Zeichen geschehen, diese Welt verändert wird. So, führe ein Leben entsprechend seiner Berufung, nicht gemäß die Umstände, unsere Gefühle oder unserem Verstand. Ja, die Umstände, meine Gefühle und mein Verstand, die sagen mir auch was anders. Ja, aber es geht eben darum, dass nicht das uns bestimmen darf, was wir denken, was wir fühlen, diese Umstände, sondern das, was Jesus sagt. So, und Paulus, der diesen Epheserbrief geschrieben hat, er saß öfters im Gefängnis, öfters wie mir, vielleicht öfters wie wir schon im Gefängnis drin waren und einen Zug gemacht haben, ja. Und ob er mit dem Silas zusammen war. Und diese Umstände waren nicht schön, ja, diese Gefängnisse damals waren gewiss nicht schön. Seine Gefühle wahrscheinlich auch nicht. Und was er denkt hat, wissen wir nicht. Aber um Mitternacht hat er angefangen, mit dem Silas Lobpreis zu machen. Ja. Und alles hat sich angefangen zu bewegen. Ja. Und diese Gefängnistüren sind aufgesprungen. Und ihr kennt diese Geschichte. Letztendlich waren sie frei. So, er hat nicht nach den Umständen, nach seinen Gefühlen oder was sein Verstand gesagt hat, gemacht. Sondern er hat eins vor Augen gehabt. Er wollte diesem Jesus dienen, und zwar so heftig, er sagt in Römer 14, 8, egal ob ich lebe oder sterbe, wenn ich lebe, ich lebe dem Herrn, wenn ich sterbe dem Herrn, wenn ich lebe oder sterbe, ich gehöre dem Herrn. Ja, oder in Lystra, als er gesteinigt wird und rausgeschleift wird, und dann kommen seine Jünger umringet ihn, und er steht wieder auf und er geht wieder rein nach Lystra am nächsten Tag in die nächste Städte, und er verkündigt Jesus Christus als diesen Herrn, und er lässt sich nicht erschüttern, er lässt sich nicht eindämmen in irgendeiner Weise, sondern er hat Jesus vor Augen. Sein Fokus war nicht auf was Negatives wie diesen Backstein und hoffentlich treffe ich es nicht, ja, sondern sein Fokus war auf Jesus, ja, und das hat ihn bewahrt und hat ihm geholfen, egal was die Umstände, was seine Gedanken sind, immer wieder diesen Fokus auf Jesus gerichtet und dann zu sagen, wow, für Jesus gehe ich sogar in den Tod rein. Halleluja. So, heute Morgen, Römer 5, Vers 17, Hebräer 12, Vers 15 möchte ich noch geschwind, das könnt ihr ranschmeißen, glaube ich, dieses Lebe aus der Gnade, Römer 5, 17, lässt uns mit ihm herrschen. Ihr kennt alle diesen Vers. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also hier geht es darum, lass mir diese Gnade liegen, oder nehme ich jeden Morgen diese Gnade, die mir in Christus Jesus angeboten wird, und es hat eine Auswirkung, nämlich dass ich mit ihm herrscher werde. Und das andere, Hebräer 12, Vers 15, da steht, was passiert, wenn man es nicht macht. Hebräer 12, 15. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Also wir haben zwei Dinge, wenn wir diese Gnade nehmen. Das heißt, wenn unser Fokus auf Jesus ausgerichtet ist. Wenn wir diese Gnade nehmen, dann waren wir im Leben harscher mit ihm. Wir waren nicht untergehen oder kaputtgehen dabei, sondern wir nehmen diese Gnade in meinen Alltag rein, in meine Familie rein, in meinen Arbeitsplatz, in die Gemeinde, überall da, wo ich diese Gnade Gottes brauche, sie ist da, sie ist jeden Morgen neu da, und ich nehme sie aktiv und ich werde mit dem Hascher. Das heißt, ich werde das Gute sehen, weil mein Blick auf ihn ausgerichtet ist, und ich werde Gutes sprechen und ich werde Gutes kommen sehen. Ja? Das andere ist, wenn ich diese Gnade nicht nehme, heißt es hier im Hebräerbrief, dann wird der Wurzel von Bitterkeit aufsprossen. Ja? Dann bin ich der nur noch kritisch guckt. Ja, ja, ich komme schon in Gemeinde, aber ich gucke mal, was ihr so macht. Ja? Das heißt, ich nehme Abstand, mein Fokus ist auf diese Kleinigkeit gerichtet, ja, und es kommt nichts Gutes dabei raus. Es kommt eine Wurzel von Bitterkeit, was heißt, wenn man nicht drauf achtet und sie um sich greift, dann macht sie alles kaputt. So, aus dieser Gnade zu leben, Jesus im Fokus zu haben, bedeutet, Leben zu haben, ihn zu haben. Das heißt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat nicht das Leben. Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns Jesus im Herz hat. Aber die Frage ist, laufen wir jeden Morgen mit Jesus los? Ja, ist unser Fokus auf Jesus gerichtet? Oder eben nicht? Und wir brauchen oft so jemand wie ein Paulus, der sagt, wow, ich möchte euch ermahnen, nochmal, ich möchte euch ermutigen, richtet euren Blick auf Jesus, wo ihr euren Fokus hinrichtet, da wird er dahin gehen. Wenn er den Fokus auf das Negative, auf diesen Ziegelstein richtet, der wird voll drüber brettern, obwohl er es nicht wollt. Ja? Aber wenn man seinen Fokus auf Jesus richtet, dann wird man auch da ankommen, wenn man das Gute sehen, wenn man das Gute erleben, wenn man ermutigt sei, wenn man Dinge in unserem Leben bewegen, die man aus uns sonst nicht bewegen würde. So, heute Morgen möchte ich mit euch in Josef freigehen. Josef, er hatte eine riesige Berufung, eine große Berufung, ja. Ihr kennt alle Josef, er hat Träume gehabt, ja. Der Träumer, das waren seine Brüder, ja. Aber er hat träumt, Gott hat zu ihm in Träume gesprochen und er hat gesehen, zu was Gott ihn beruft. Vielleicht noch ein wenig verschwommen, ja, aber er hat schon was gesehen, wow, Gott hat was mit mir vor. Und er konnte nicht hinterm Berg halten, sondern er hat seine Brüder erzählt, was er träumt hat. Er hat gesagt, heute Nacht habe ich träumt, wir haben alle das Getreide eingebracht und unsere Ähre zusammengebunden. Wow, und meine hat sich aufgerichtet und eure Elf haben sich vor meiner verneigt. Na toll, wenn wir Josef sind, dann freuen wir uns, wenn wir die Brüder sind, dann sagen wir, na, jetzt hat er voll da vom Vater verwöhnt und ein schönes Freckle und schön da und verhätschelt und vertätschelt. Und jetzt will er auch noch, dass wir uns vor ihm niederwerfen, voll daneben. Ja, so ähnlich haben sie sich dann auch benommen. Und dann kam der nächste Traum, den hat er nicht nur seine Brüder erzählt, sondern auch noch dem Vater. Ja, er hat gesagt, wow, ich habe gesehen, wie Sonne und Mond und 11 Sterne sich vor mir verneigt haben. Und dann hat selbst sein Vater gesagt, also du wirst doch nicht glauben, dass deine Mama und ich mir uns vor dir niederwarfen. Ja. Aber er hat was gesehen, er hat einen Fokus gehabt, er hatte diese Berufung Gottes gesehen, die er für sein Leben hat. Und beim Josef, wir kennen ja diese ganze Geschichte, 1. Mose Kapitel 37, wo er das erzählt, seine Brüder heißt dann, sie hassten ihn, sie waren eifersüchtig, sie konnten nicht mehr friedlich zu ihm reden. Ja, da haben wir uns nicht die Gnade genommen, sondern auf das guckt, was sie gestört hat, da war Bitterkeit in ihrem Herzen drin. Und wir waren nachher am Schluss sehr, was es in ihrem Leben kaputt gemacht hat. Denn selbst nachher, als Josef ihnen vergeben hatte, konnte sie das nicht glauben. Ja, sie haben immer wieder zweifelt an dieser bedingungslosen Liebe und Vergebung von Josef. Und wenn man das in Parallel nimmt von Jesus, der für uns an diesem Kreuz gestorben ist, aber wie viele Christen haben Probleme wirklich zu glauben, dass es wahr ist. Meine Frau am Anfang, die hat immer gesagt, boah, jetzt geht es mir schon so lang gut, irgendwann muss doch jetzt der Dampfhammer Gottes kommen. Ja, das war ihre Erwartung. Einfach aus dem, wo sie rauskommen ist, ohne Gott. Es kann nicht sein, dass so lange was gut ist. Irgendwann muss doch, jetzt muss er mal irgendwo sagen, du, Christine, es passt was überhaupt nicht. Ja. Also, dieses Negative zu erwarten. Und so waren diese Brüder vom Josef. Warum? Weil sie sein Herz nicht kannt haben. So, aber da waren wir Ende. Jetzt steigen wir erst rein. Sie haben gesehen, diese Berufung, es hat sie was gestört, ja. Und sie haben gegen Josef geredet. Ja, es ging so weit, dass er ihn, also da in der Wüste, wo sie ja die Schafe da kütet haben, kommen sie her, wow, da kommt der Träumer, wir bringen ihn um. Letztendlich wissen wir, er ist in der Zisterne gelandet, er ist verkauft worden an die Ismaeliter, er ist nach Ägypten gekommen, in Ägypten, ein Potiphar verkauft worden, ja, und er war Sklave in Ägypten. Aber Josef hat seinen Fokus auf Gott gehabt. Ja, es heißt, in allem, wo er da unter war, er war gesegnet in allem, was er getan hat. Und der Potiphar, er hat nämlich sein ganzes Haus gesetzt, ja, hat gesagt, wow, du darfst alles regeln, alles machen. Er hat ihm alles anvertraut und Josef war gesegnet in allem, was er tat und sein Fokus war auf Gott gerichtet. Und das ist 1. Mose 37, Kapitel 38, kommt dann ein Zwischenschub, der da so scheinbar gar nicht reinpasst. Das ist Juda mit seiner Schwiegertochter Tamar. Ja, das passt da gar nicht rein irgendwie. Davor ist Josef, dahinter ist der Josef und mitten rein kommt auf einmal Juda und Tamar. Und da geht es ja darum, wie der Juda heiratet. Der hat 3 Söhne und der erste Sohn heiratet. Und dann stirbt er ohne Kinder. Dann sagt er, wow, der zweite Sohn kriegt die Tamar, und so dass diesem ersten Sohn Nachkommen gezeugt wird. Und der zweite Sohn, der schläft zwar mit, aber tut immer das Samen, wenn er Samenerguss hat, den auf den Boden fallen lassen. Und Gott hat es auch nicht gefallen, dann hat er den auch umgebracht. Und dann war der dritte Sohn, und Juda sagt, wow, der ist noch so jung, Tamar, du musst warten, bis er älter ist. Ja? Und sie wartet, geht wieder zurück in das Haus von ihrem Vater und wartet, und sie merkt, dieser Sohn wird älter. Aber sie kriegt ihn nicht. Ja? Dann stirbt die Frau vom Juda. Und der Juda, nachdem sie gestorben ist, er will sich trösten. Und er sieht eine Frau am Wegesrand sitzen. Er denkt, das ist eine Hure. Er nimmt sie sich und es ist diese Tamar, seine Schwiegertochter. Ja? Und letztendlich wird sie schwanger und Gott konfrontiert sie. Und er sagt zum Schluss, wow, sie ist gerechter, als ich es war. Ja? Und dieser Einschub kommt da und du denkst, Mensch, was soll das da drin? Ja? Aber lass uns Josef anschauen. Er ist in Ägypten, er hat alles bekommen, reiche Säge. Und die Frage ist immer, auf was ist sein Fokus? Und sein Fokus war auf Gott. Und als diese Frau vom Potiphar kam, hätten Josef sagen können, boah, ich bin weit weg von meiner Familie. Hier sieht mich keiner. Das Leben ist doch eigentlich gut. Ja? Und was soll das, wenn ich da einen Sprung so geschwind näher rummache? Ja? Und wie leicht hätte er diesen bildlichen Ziegelstein überfahren können, ja? Wenn er seinen Blick auf diese Frau gerichtet war. Von ihm heißt es, er war hübsch, er war schön von Gestalt und Aussehen und diese Frau seines Herrn begehrte ihn. Und wenn sein Fokus nicht auf Gott gewesen wäre, wäre voll drüber gerumpelt und es hätte alles kaputt gemacht. Ja? Und diese Geschichte vom Juda, die da scheinbar gar nicht reinpasst, zeigt uns aber nochmal, wie es doch menschlich ist, wenn man manchmal was begehrt, was haben möchte und wie es nur allzu menschlich ist, unseren Blick nicht auf Gott zu richten, sondern uns das zu nehmen, was wir denken, was wir brauchen. Ja? Und, aber Josef steht als Bild für Jesus, so vieles in seinem Leben ist parallel zu diesem Leben von Jesus. Und von Jesus heißt, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz, bis zum Schluss, er hat es durchgehalten. Und auch Josef, er hat seinen Blick auf Gott gerichtet gehabt. Und selbst diese Stolpersteine, die ihm in den Weg geschmissen worden sind, er ist nicht drüber gerauscht, sondern er ist aus dem Weg gegangen. Das heißt, er hat sein Gewand zurückgelassen und ist geflohen. Ja? Mit dem Resultat, dass es noch tiefer runterging, ja, dann ist er ins Gefängnis gekommen, aber auch da hat sich Gott zu ihm gestellt und wir kennen diese ganze Geschichte nachher, bis der Pharao diese Träume gehabt hat und Josef wieder rauskommen ist aus dem Gefängnis und zur rechten Hand vom Pharao worden ist. So, also hier, was ihm durchgebracht hat durch alles, war das, dass er seinen Blick nicht auf Umstände, nicht auf Wünsche oder vielleicht auch Begehrlichkeiten, die da gewesen wären, gerichtet hat, sondern sein Blick war auf Gott gerichtet und das hat ihn durchgebracht. Es hat ihn dorthin gebracht, was seine Berufung war. Und ich möchte da ganz kurz einen Zwischenschub reinmachen aus 1. Mose 2, Vers 9 und die Verse 16 und 17. Ihr kennt diese Geschichte vom Garten Eden, wie diese zwei Bäume, welche zwei Bäume waren das? Mal ein mit. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, ja. Und der Baum des Lebens, okay. Und da waren noch viele andere Bäume. Und von welchen Bäumen durften Adam und Eva nicht essen? Bitte? Des Lebens durften sie essen? Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, da hat er gesagt, dürft ihr nicht essen, weil wenn er da davon isst, werdet ihr sterben. So. Und das Prinzip ist wieder das Gleiche. Diese Bäume standen inmitten all dieser anderen Bäume. Und die sind da gut gestanden, die sind da lang gestanden. Bis zu dem Tag, als die Eva versucht worden ist. Wow, und da heißt, der Baum war schön anzusehen. Ja, es war wieder dieser Fokus vom Feind durch was klingt, was Gott gesagt hat, nee, das soll er nicht. Ja? Und das Fiese, mir hat gerade gesagt, ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und der Feind hat gesagt, wow, wenn er davon esst, ihr werdet sein wie Gott. Ja? So, es ist eigentlich fies, was der Feind da gemacht hat. Ja? Das heißt, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das Doof ist, das Gute kannte sie ja alles schon. Stimmt? Alles, was Gott geschaffen hat, hat er immer gesagt, es ist gut, es ist sehr gut, es ist vollkommen. Das heißt, alles, was Adam und Eva in diesem Garten gesehen haben, war gut, war sehr gut, war vollkommen. Also die Seite, die kannte sie schon, das hat diese Offenbarung von dem Baum, konnte nicht das Gute offenbaren, denn das kannte sie schon. Das heißt, das Einzigste, was dieser Baum der Erkenntnis noch gebracht hat, war das Böse noch zu sehr. Ja? Nicht das Gute, das kannte sie schon. So, hinterher wissen wir, übel. Ja? Wenn ich das Gute schon kenne, brauche ich nicht das Schlechte auch noch kennen. Ja? Sondern, aber der Feind hat gesagt, wow, wenn er von dem esst, dann war er das Sein wie Gott. Und jetzt passt mal auf. Wir wissen alle, dass es nicht so war. Aber was geschieht? Gott kann das Böse anschauen. Er schaut schon Jahrtausende das Böse an. Und sein Wesen verändert sich nicht. Gott kann das Böse anschauen und trotzdem ist sein Herz voll Liebe. Sein Herz ändert sich nicht. Sein Wesen ändert sich nicht. Er kann das Böse ertragen, ohne dass sein Wesen sich verändert. Er liebt uns trotzdem. Aber was ist mit dem Menschen? Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, dass er das Böse anguckt und trotzdem gleich bleibt. Er ist nicht wahr wie Gott. Sondern wir Menschen, wir sind geschaffen, das Gute zu sehen, unseren Blick auf Gott gerichtet zu haben und mit ihm zu überwinden. Aber wenn wir auf das Böse gucken und Gott nicht im Blick haben, dann verändert es unser Wesen, dann kommt all das, was wir vorher gehabt hatten, was letztendlich in Bitterkeit landet. Ja? So dieses zu sehr Gut und Böse zu unterscheiden können, dafür bist du nicht geschaffen und ich nicht geschaffen, sondern wir sind dazu geschaffen, das Gute zu sehen, unseren Fokus auf das Gute gerichtet zu haben und durch das Gute das Böse zu überwinden. Aber sobald unser Blick auf dieses Böse geht und Gott aus dem Blickfeld kommt, fallen wir. Ja? Wir rammen wo dagegen, wir nehmen Schade bis hin zum Tod. So, also hier haben wir schon diesen Fokus, wo unser Fokus hingeht und wir sind nicht dafür geschaffen, dieses Böse anzugucken und diese Lüge, du wirst sein wie Gottes wahre Lüge. Und sie wird immer mit im Tod enden, aber wenn unser Blick auf Jesus gerichtet ist, der dieser Baum des Lebens ist, ja, dieser Baum sind ja geistliche Bäume, und dieser Baum des Lebens ist Christus Jesus selber. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist Jesus, unseren Blick auf ihn zu richten und weg von diesem Böse, weg von diesem, ich will das erkennen, was ist richtig, was ist falsch, das bringt nichts. Ja, und ich kenne das auch, wenn du Dinge entscheiden musst und du hast jetzt keine Rede Gottes und du bewegst diese Dinge im Verstand manchmal hin und her. Unser Jüngster, der sucht gerade Auto und ich sage immer, geh vor Gott und bete. Und er sagt, Papa, mach ich. Ja, und dann kommt er wieder und hat 10 Autos und sagt, wow, welches soll ich denn nehmen? Und ich sage, wow, so kommst du nicht ran. Ja, wir versuchen im Verstand was hin und her zu beugen. Und ich kenne das auch, ja, ich weiß es auch schon, als ich mal ein Auto gekauft habe. Ich bin die halbe Nacht wach gelegen und habe im Verstand versucht, auseinander zu sondieren, welches das Bessere, das Richtige ist. Ja, funktioniert nicht. Ja, wenn man im Verstand, weil man nicht Leben habe, in diesem Erkenntnis, was ist richtig und falsch, ist nicht Leben drin. Es ist nur in Jesus. Und morgens um 5 Uhr haben wir dann gesagt, okay, Jesus, ganz egal, jetzt was sagst du, ich mache jetzt irgendwie, ich halte meinen Blick auf dir und dann hast du wieder das Leben. Aber solange man in diesem Erkennen wollen, richtig, falsch, und es durchdringt unser ganzes Leben, das kann wieder in der Familie sein, im Geschäft, das kann in der Gemeinde sein, dieses richtig-falsch, was ist richtig, was ist falsch, hat null Leber. Also müssen wir das verlassen und unseren Fokus auf Jesus richten und dann kommt automatisch wieder das Leben. Halleluja. Genau. Ich habe vorher schon gesagt, in Josef sehen wir viele Parallele. Ihr macht immer bis eins, ja? Bis drei, okay, dann habe ich ja keinen Punkt. Nee, so lange machen wir das. Josef hat so viel Parallele zu Jesus. Ja, er war dieses Bild, und ihr seht ja immer wieder im Alten Testament, diese Bilder weiset hin aufs Neue Testament. Und auch Josef, er war getrennt vom Vaterhaus. Das heißt, er war vom Vater getrennt, so wie Jesus auch, als er auf die Welt gekommen ist. Er wurde für Geld verkauft. Sein Kaufpreis war allerdings nicht so hoch. Das waren nur 20 Silberstücke, für Jesus in 30 gezahlt war. Er war versucht, aber hat nicht gesündigt. Von Jesus wissen wir auch, er ist in allem versucht worden, aber er war ohne Schuld. Er hat durchgehalten bis zum Ende, so wie es von Jesus heißt, bis zum Tod am Kreuz. Dann ist er Retter für alle geworden. Weil Josef hat diese Menschheit damals gerettet, ja, durch das, dass er 7 Jahre lang in der gute Ernte dieses Getreide gesammelt hat und das 7 schlechte Jahre dann austeilt hat. Er hat Nationen gerettet. Vergebung schenkend, kommen wir jetzt kleiner drauf. Josef hat wirklich alle seine Brüder vergeben. Er hat ihnen nichts vorgehalten oder nachtragen. Und Versorger für immer. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt in Christus Jesus. Und auch Josef hat gesagt, selbst wenn der Vater gestorben ist, er wird für seine Brüder und für seine Familie sorgen. Das heißt, es sind so viele Dinge, die parallel laufen, sind schon im Alten Testament in Josef sichtbar sind für diesen Jesus, der kommen wird aus damaliger Sicht. Ja, so wenn sie diese Geschichte vom Josef sehr habe, dort gelesen habe, oder verkündigt war, es war schon immer dieses Bild für Jesus Christus, der kommen wird. So, und jetzt schauen wir uns noch diese Liebe und Vergebung von Josef an. Trotz all seiner Ablehnung von seinen Brüdern findet man in Josef keine Spur von Bitterkeit oder Unvergebenheit. Also nicht eine Spur. Ich habe nochmal 2 Stellen hingeschrieben, Römer 8, Vers 1. Das heißt, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Da geht es nochmal darum, mir uns selber zu vergeben. Ja, ich habe euch vorher das gesagt mit meiner Frau, wo ich gesagt habe, wow, wann kommt der Dampfhammer, wann, jetzt muss doch, nee, das ist vergebe, und ich bin richtig vor Gott. Ich bin angenommen, ich bin gerecht. Ja, die diese Übermaß an Gnade und Gabe der Gerechtigkeit nehmen, waren im Leben, herrschen mit ihm. So, Römer 8,1, da ist keine Verdammnis. Und Römer 8,31, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott ist für dich. Er ist absolut nicht gegen dich. Er ist für dich. Die Brüder, sie dachten, jetzt bestraft sie Gott für ihr Vergehen. Also das erste Mal, ihr wisst ja, die haben immer bis letztendlich dieser Kirche drin war. Am Anfang war das Geld auf diesem Korn gelegen und sie sind zurückgerufen worden. Dann musste sie euren Bruder zurücklassen, die Jüngste holen. Und immer war einer vor Augen, wow, jetzt trifft uns die Strafe für das, was wir mit Josef damals gemacht haben. 1. Mose 45, Vers 3 heißt, sie waren zu keiner Antwort fähig, weil sie vor Angst zitterten oder bestürzt waren. Ja, so waren sie vor Josef, als er sich ihnen offenbart hat. Und selbst dann, als Josef ihnen wirklich vergeben gehabt hat, hatte sie Angst, dass wenn ihr Vater sterben wird, Josef sich rächen wird. Aber wie war Josef? Josef weinte, als seine Brüder von ihren Sünden geredet haben. Gesagt haben, boah, wisst ihr noch, als wir den Josef da reingeschmissen haben. Er hat sich abgewandt, er hat geweint. Er war nicht der, der gesagt hat, ja, jetzt, Gott sei recht. Nee, sein Herz war rein, er hat ihnen schon vergeben können. Er hatte fest arrangiert, bevor sie ihn um Vergebung gebeten haben. Ja. Der Jüngste hat mehr gekriegt als alle anderen. Gott hat ein Fest vorbereitet. Es wird ein Fest geben im Himmel. Wow. Und als Josef sich zu erkennen gab und gesagt hat, wow, Gott hat alles vorbereitet. Gott hat es gemacht. Es war Gottes Plan. Hat es sie ermahnt. Und hat gesagt, sie sollen nicht bekümmert sein und nicht selbst auf sich zornig sein. Das heißt, sich selber zu vergeben. Was war der Knackpunkt? Warum haben diese Brüder ständig dieses negativ vor Augen gehabt, was passieren könnte? Ja? Weil sie das Herz von Josef nicht kannt haben. Das war der Knackpunkt. Und wenn wir das Herz Gottes nicht kennen und denken, wow, vielleicht bin ich doch zu schlecht. Vielleicht reicht es doch nicht aus. Ja? Oder ich habe da wieder versagt. Oder das bringe ich ja jede Woche. Ja? Was auch immer. Dieses Herz Gottes, er ist für dich und er schaut dich an mit liebevollen Augen. Und er hat den kompletten Preis für dich bezahlt. Du bist erkauft, nicht mit Silber und nicht mit Gold, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und du bist errettet von der vätererbten Lebensweise, egal was deine Vorfahren wie die gelebt haben. Ja? In dem Moment, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, kommt Jesus zwischen dich und deine Vergangenheit. Und du darfst all das auf diese Fluchlinie durchbrechen und sagen, stopp, an diesem Kreuz ist Jesus für mich zum Fluch geworden. Und alles, was der Feind mir an Fluch hinhängen will, dieses Kreuz kommt dazwischen und ich nehme es in Anspruch. Ja? Und ich richte meinen Blick auf ihn und ich habe das Leben. Und nur wenn du das Leben hast, kannst du Leben geben. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Halleluja. So, Josefs Blick war wie Jesus auf Gott gerichtet. Wie bei Jesus brach Liebe und Vergebung aus Josefs Herz hervor. Es kommt aus Gottes Herz, diese Liebe für dich. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir, deine Sünden sind dir vergeben, gemäß dem Reichtum der Gnade Gottes. Da haben wir wieder die Gnade. Wow. Alles, dieses Blut reicht aus für alles. Dir ist vergeben. Und dir ist vergeben in alle Ewigkeit. Und wenn irgendwo Verdammnis da ist, Römer 8, 1, da ist keine Verdammnis, dann schmeiß diesen Geist von Verdammnis raus. Halleluja. Vater, wir brechen heute Morgen nochmal alles, was der Feind Negatives uns anhängen will. Wir richten unseren Blick nochmal weg von all diese Negativen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, aber die sich so in den Vordergrund drängen und sagen, wow, hier bin ich. Und wir nehmen unseren Blick weg und sagen, nee, Feind, das ist schon von Anfang an so. Bei dir verändert sich nichts, aber ich richte meinen Blick auf Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Weil dir vergeben wurde, kannst, und ich sage immer, darfst, es ist ein Vorrecht. Wie viele Christen sagen, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich auch noch vergeben. Ja. Es ist ein Vorrecht. Die anderen können nicht vergeben. Die können jetzt nur den Teppich kehren. So haben wir es als Kinder auch gemacht. Was zusammenkehren müssen, war ein schöner Teppich. Hoch, zack, drunter kehrt. Schrank gab es auch noch mit Füßen, da konntest du auch Sachen drunter machen. Ja. Aber die Dinge waren nicht weg. Und die waren nur da, halt verborgen. Ja. Du kannst vergeben, weil dir vergeben war. Du darfst vergeben. Das ist ein Vorrecht. Ja. Boah, wo wäre ich heute, wenn ich nicht vergeben könnte, wenn mir nicht vergeben war, wäre? Ja. Wo wäret ihr? Lasst uns in dem leben. Es ist eine Realität. Und wir können all diese Dinge, die sich stolz erheben wollen, zerstören und runterreißen unter diesen Gehorsam Jesu Christi. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das ist ein Fixum in diesem ganzen Universum. Unter diesem Gehorsam kann ich alles runterreißen. Ja? Und dann ist nicht meine Schwankungen irgendwo im Raum, sondern dieses Fixum von Jesus, wo er durchgehalten hat bis zum Schluss. Das ist das, was zählt. Halleluja. Halleluja. Wir können vergeben, wir dürfen vergeben. Unvergebenheit ist das schlimmste Gift, welches uns daran hindert, all die Segnungen Gottes zu genießen. Unvergebenheit mir selbst gegenüber und auch anderen. Halleluja. Und ich ende nochmal, du bist berufen zur Sohnschaft, mit ihm zu herrschen. Durch dieses Blut, das wirksam war, ist und jeden Tag neu wirksam ist. Und auch nachher, wenn man dieses Abendmahl feiert, Er feiert seinen Tod und damit unseren Tod. Ja, unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Aber wir sind in Neuheit mit ihm auch auferweckt und dürfen leben, das ihm wohlgefällig ist. Nicht, weil ich mich anstrenge und mache, sondern weil ich aus dieser Gnade lebe, weil ich nehme, was er mir gibt. Halleluja. Vater, ich sage dir danke heute Morgen nochmal. Wir legen dir unsere Herzen hin. Es sind die Herzen, was da drin ist. Und wir sagen heute Morgen nochmal, du hast alles vollbracht. Vergib, wo unser Blick immer wieder auf Negatives gerichtet ist. Wo man Negatives erwartet. Ich muss sagen, das war schon immer so. Da verändert sich nichts. Wir entlarven es heute Morgen nochmal als Lüge. Und wir erkennen dich Feind. Wo du der bist, der unseren Blick auf diesen Ziegelstein, auf dieses Negative richtet. Und wir sagen, wir verweigern uns dem, was du uns anbietest. Und wir richten unseren Blick auf Jesus Christus, auf diesen Baum des Lebens, auf deine Verheißungen, auf deine Berufung, wo du sagst, du hast uns berufen in diese Sohnschaft, als Söhne und Töchter. Halleluja. Halleluja. Und es gibt eine Veränderung. Es ist wie manchmal wie ein Lichtschalter rumdrehen und das Licht geht an. Es braucht keine riesen Prozesse in allem. Manche Dinge gehen von jetzt auf nachher. Du kannst jetzt diesen Raum des Todes verlassen und hineintreten in diese Gegenwart Gottes vor seinen Thron der Gnade, um rechtzeitig Hilfe zu empfangen. Halleluja. Ich sage nochmal, dieser Weg ist frei durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir sind nicht blöd und lassen es liegen, sondern wir nehmen es und wir ergreifen es. Und ich spreche auch nochmal rein in diese zwischenmenschliche Beziehung. Selbst hier, selbst wo über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht was nicht passt hat, du bist dieser Gott, der Dinge heilt und wieder in Ordnung bringt. Halleluja. Halleluja. Und wenn es was gibt, du kannst das jetzt einfach mit Gott nochmal klar machen. Du merkst, du hast irgendwo Lüge geglaubt, dann entlarvst du als Lüge und sagst, das ist eine Lüge, die macht mich kaputt. Die raubt mir Kraft. Die raubt mir das Leben. Und selbst wenn ein Stückle Wahrheit drin ist, dann ist die Quelle nicht Gott, von der es dir angeboten wird, sondern der Feind. Und der Feind hat kein Leben, also kann er kein Leben geben. Dann weiß es raus, selbst mit ein bisschen, was Wahrheit drin wäre, und geh zu Gott und nimm es von ihm. Und bei ihm ist immer Gnade drin. Da ist kein Verdammnis drin. Halleluja. Halleluja. Adonai, Adonai, würdig dir, Mann. Und so ermutige ich euch heute Morgen nochmal, würdig seiner Berufung zu leben. Du bist berufen in diese Sohnschaft. Du bist berufen, in dieser Welt Salz und Licht zu sein, Unterschied zu machen, Leben und Licht zu bringen. Du bist dazu berufen, das Leben zu haben. Die Fülle zu haben, ein Leben zu leben, das ihm widerspiegelt. Und du bist dazu berufen, mit dem hört dieses Kapitel 4 im Epheser auf, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Und ich sage dir, danke Vater, du hast einen Weg geschaffen, dass deine Kinder ein Leben leben können. Das so total anders ist, wie das Leben, das diese Welt lebt. Wir können in Vergebung leben. Uns selbst gegenüber und dem Nächsten gegenüber. Und ich preise dich. Und ich nehme heute Morgen nochmal gefangen alles, was das negieren will oder anders dagegen setzt. Ich sage, nein, diese Wahrheit ist, es ist Vergebung in Christus Jesus. Er hat diese Zwischenwand der Umzäunung eingerissen. Er hat jede Feindschaft am Kreuz getötet. Halleluja. Und wir leben aus seiner Gnade, aus seiner Vergebung. Und wir vergeben auch andere. Halleluja. Preis seid ihr. Amen.